Sie hören Kontrafunk aktuell. Vor wenigen Tagen brachte eine Eilmeldung die halbe Welt in Staunen und Rätselraten, denn diverse bewaffnete islamistische Kräfte, unterstützt vom NATO-Staat Türkei, konnten offenbar die syrische Armee überrumpeln und die zweitgrößte Stadt Syriens, Aleppo, teilweise einnehmen. Sie kündigten an, auch nach Damaskus ziehen zu wollen, um den syrischen Staatspräsidenten Assad zu stürzen. Der wiederum kündigte seinerseits Gegenschläge an. Und der wichtigste Verbündete der syrischen Regierung, das russische Militär, flog auch schon erste Bombardements gegen Stellungen der besagten islamistischen Truppen, die von westlichen Medien als Rebellen tituliert werden. Was ist da los, fragen wir den früheren deutschen Diplomaten und Islamwissenschaftler Alfred Schlicht. Herzlich willkommen, Herr Schlicht.
Guten Tag.
Herr Schlicht, wenn man im Internet mitliest, fällt einem sofort auf, dass viele Nutzer die jetzigen Geschehnisse in Syrien ohne Umschweife als Aktion des Westens bewerten, als eine Art Rache sogar für die absehbare Niederlage des westlichen Lagers in der Ukraine. Ist das tatsächlich so einfach?
Das ist in der Tat nicht so einfach. Im Gegenteil, es ist auch gar nicht richtig. Denn für den Westen sind die Leute, die da in Aleppo eingedrungen sind und die diese Offensive inszeniert haben, ganz und gar keine idealen Verbündeten. Das sind Islamisten und manche im Westen fragen sich in der Tat, welches das kleinere Übel und welches der größere Schaden ist. Das brutale Assad-Regime oder im Gegenteil diese Islamisten. Wenn die an die Macht kämen, dann würde es vielen in Syrien durchaus noch schlechter gehen. Die würden also die Minderheiten, sprich Christen und Kurden vor allem, deutlicher unterdrücken und unter Zugzwang setzen, als das jetzt das Regime tut. Insofern ist das eine zu einfache Milchmädchenrechnung, zu sagen, der Westen stecke dahinter.
Angeblich unterstütze ja die Türkei diese islamistischen Einheiten. Russland wiederum unterstützt Assad. Der Iran hat bekannt gegeben, kurdische Militäreinheiten zu unterstützen, die wiederum die Islamisten in Schach halten sollen. Was kann uns diese Konstellation sagen?
Es ist schon traditionell, dass Russland eigentlich derjenige ist, der das Regime in Damaskus am Leben hält und unterstützt. Und Russland hat auch schon in den vergangenen Jahren immer wieder die Assad-Militärs unterstützt, und zwar auf brutale Weise. Da werden dann Flüge geflogen, Angriffsflüge geflogen, da werden militärische Ziele bombardiert, die in zivilen Regionen liegen. Da wird keine Rücksicht genommen auf Menschenrechte und auch auf die Zivilbevölkerung. Jetzt ist Russland sehr stark engagiert im Ukraine-Krieg. Wir sehen ja, dass da auch nordkoreanische Söldner im Einsatz sind und es sind auch Husi-Rebellen inzwischen schon im Einsatz. Und das zeigt, wie stark doch Russland da engagiert ist. Und insofern war es in Syrien natürlich nicht so präsent, wie es sonst der Fall gewesen wäre. Insofern war die Lage derzeit günstig für sogenannte Rebellen loszuschlagen. Das Gleiche gilt natürlich für die Hisbollah, die auch immer sehr geholfen hat dem syrischen Regime. Hisbollah ist zerschlagen und sehr stark geschwächt. Die können die Rolle, die sie in Syrien bisher gespielt haben, auch nicht weiterspielen. Und die Türkei ist ein Land, das im Norden Syriens Einfluss hat und behalten will und ausbauen will. Nicht zuletzt auch deswegen, weil eben im Norden Syriens auch die Kurden sehr stark sind und ihren eigenen Herrschaftsbereich haben.
Könnte, es gibt natürlich auch im Netz, wie soll ich sagen, ich will nicht sagen Verschwörungstheorien, aber Debatten darüber, ob nicht auch Israel hinter der überraschenden Aktion stecken könnte. Hätte Israel Motive und Möglichkeiten dazu?
Israel hätte sicher Möglichkeiten dazu, einen gewissen Einfluss zu nehmen. Andererseits glaube ich auch bei Israel nicht, dass Israel bereit wäre, eine solche Gruppe zu unterstützen, die ja doch dschihadistisch ist, die stark islamisch ist und die vielleicht noch weniger als das Assad-Regime mit rationalen Maßstäben zu messen ist. Also Israel weiß genau, was es mit dem Assad-Regime hat. Die sind zwar eine üble Bewegung und eine sehr schlimme und auch gegenüber der eigenen Bevölkerung brutale Macht, aber die kennen wenigstens die Gefahr, die Israel für sie darstellt, und die würden sich nicht auf eine Konfrontation mit Israel einlassen, was man bei den Dschihadisten, also bei der Hayat Tahrir al-Sham, nicht wissen kann. Da kann es durchaus sein, dass die für Israel insofern eine Art Bedrohung darstellen, als sie eben nicht rational und nicht in Berücksichtigung der wahren Machtverhältnisse agieren und dann starke israelische Kräfte auch binden würden, wenn die nach Süden vorrücken und vielleicht ganz Syrien zu einem Aufmarschgebiet gegen Israel machen würden. Das kann nicht im Interesse von Israel sein.
Es gibt ja viele, Diskussionen schon lange, dass der Westen sich gefälligst endlich mal aus den Machtkämpfen des Nahen Ostens heraushalten solle, habe sie mehr oder weniger ja auch präjudiziert, hat die Grundlagen dafür geschaffen, nach Ansicht vieler Menschen. Ist das eine Option? Soll Europa sich beispielsweise, die EU, soll sich der Westen da wirklich raushalten?
Wenn sich der Westen heraushält, dann haben wir bald am ganzen Südufer des Mittelmeers dschihadistische Regime, militante Islamisten. Und wir haben dann auch natürlich zusammenbrechende Staaten. Und das ist letztendlich nicht das, was wir wollen können. Wir hätten dann neue Flüchtlingsströme, wir hätten dann noch mehr Armut. Das wäre sicher fatal.
Das heißt, die Option, die beste, in Anführungszeichen, beste Option für Deutschland wäre tatsächlich, dass im Grunde genommen, muss man es ja so formulieren, diese islamistischen Einheiten die Drecksarbeit leisten, das heißt Assad aus Damaskus vertreiben und man dann sehen muss, was man mit der entstandenen Situation anfängt?
Ja, wir sind natürlich in einem Dilemma, wir als Westen. Wir haben einerseits Assad, den wir als üblen Diktator ablehnen und der auch keinerlei Rücksicht auf irgendwelche Werte, Menschenrechte oder was auch immer nimmt und der einfach dieses Land mit seinen Gruppen beherrscht, als wäre es sein Privateigentum. Wir müssen sehen, Assad stammt aus einem schiitischen Bevölkerungsbereich und diese Leute waren sehr stark unterprivilegiert, lange Jahrzehnte in Syrien und hatten nur die Armee, um nach oben zu kommen. Und das hat seine Familie genutzt und so kamen die an die Macht. Und seit die an der Macht sind, bedienen sie sich ihrer Glaubensgenossen vor allem, aber auch Alliierte aus anderen Bereichen, um an der Macht zu bleiben. Dass so ein Regime die Macht in Syrien ausübt, kann nicht in unserem Interesse sein. Andererseits sind wir ebenso wenig daran interessiert, dass brutale Islamisten und Dschihadisten und Alliierte des IS oder von Al-Qaida in Syrien die Macht völlig übernehmen. Also beides ist etwas, was wir nicht wollen können. Wir sollten nicht den Fehler machen, der Westen dürfte und darf nicht den Fehler machen, den er in Libyen gemacht hat. Da haben ja Großbritannien, Frankreich und die USA den schlimmen Diktator Gaddafi gestürzt, um dann ein Land zu haben, das völlig aufgelöst ist und das eingeteilt ist in die Machtbereiche vieler Warlords und übelster Typen und in dem es Sklavenlager gibt und das eigentlich eine Dystopie im wahrsten Sinne des Wortes ist. Das könnte natürlich in Syrien auch passieren, wenn wir da zu sehr uns einmischen.
Verstehe. Es gab mal Überlegungen, Moskau wolle die Assad-Familie bei sich aufnehmen, um den Druck aus den Kessel zu nehmen in Syrien. Ist das überhaupt eine oder noch eine realistische Option? Gibt es tatsächlich eine Alternative zu Assad, mit der alle leben könnten?
Es gibt sicher im Moment keine Alternative zu Assad, mit der alle leben können. Assad ist in gewisser Weise eine Garantie für den russischen und für den iranischen Einfluss im Land und er ist auch für uns in gewisser Weise eine Form der Stabilität. Es gibt jetzt viele Gruppen in Syrien, die davon leben, dass sie sich lange Jahre mit Assad alliiert haben und Helfershelfer des Regimes waren und für die wäre es auch sehr schlimm, wenn der zentrale Punkt, also der zentrale Pol, die Assad-Familie verschwinden würde.
Das heißt, es ist zu befürchten, dass ein politisches Vakuum entsteht in Damaskus.
Das könnte durchaus sein, denn ich sehe im Moment niemanden, der hier in die Bresche springen könnte. Die verschiedenen Milizen, die polarisieren zu sehr und sind außerhalb ihres eigenen Dunstkreises nicht akzeptabel.
Ist die Diplomatie noch eine Handlungsoption oder müssen wir uns damit abfinden, dass der Machtkampf in Syrien nur noch militärisch zu entscheiden ist?
Der wird wahrscheinlich militärisch entschieden werden, beziehungsweise der wird nicht entschieden werden, sondern wird es für wandelnde Szenarien geben, wandelnde Machtbereiche, wie es ja schon seit 2011 der Fall ist. Da gab es ja zwar Situationen, wo wir meinten, die Opposition würde Assad schlagen, aber dann kam eben Russland mit einer sehr brutalen Kriegsführung und hat Assad gerettet und geholfen haben dabei Iran und die Hisbollah und die Türkei natürlich.
China hat ja für viel Aufsehen und Überraschung gesorgt, als sie es geschafft hatten, Saudi-Arabien und den Iran wieder an einen Tisch zu bekommen und sogar diplomatische Beziehungen wieder herzustellen. Halten Sie sowas für möglich, dass China nochmal das Potenzial hat oder die Idee hat, die Kräfte hat, hier ein Wunder, in Anführungszeichen, ein Wunder zu bewirken?
Nein, denn wir haben eine ganz andere Situation. Wir haben in Saudi-Arabien und Iran zwei Mächte, die durchaus Interesse haben, Spannungen abzubauen und die in gewisser Weise auch rational argumentieren, während wir in Syrien einerseits das Assad-Regime haben, andererseits die verschiedenen islamistischen Strömungen, dann die Kurden. Und da ist es kaum vorstellbar, dass es ein Szenario gibt, wo wirklich alle an einen Tisch gehen. Wir haben ja nicht zwei etablierte Staaten, die ihre fest abgesteckten Ziele haben, sondern wir haben die verschiedensten Gruppierungen, die sehr unterschiedliche Absichten verfolgen und die wir nicht vergleichen können mit den Regierungen in Riad und Teheran.
Ein Staat wie Syrien ist ja mehr oder weniger das Ergebnis dieses berühmten legendären Sykes-Picot-Abkommens. Ja. Es gibt Debatten darüber, dass das, was wir jetzt erleben im Nahen Osten, wieder auf der arabischen Halbinsel, mehr oder weniger ein Versuch ist, zum Nullpunkt quasi wieder zurückzukehren. Ist das tatsächlich so? Sind das einfach nur Fantasien von mehr oder weniger begabten Internetschreibern?
Nein, das ist tatsächlich so. Und zwar sehen Sie das schon an dem Namen der Hauptgruppe, die hinter dem jetzigen Aufstand steht. Also Hayat Tahrir al-Sham heißt ja Option der Befreiung, und zwar Syriens nicht im Sinne des Staates Syriens, sondern Syrien im Sinne der Levante. Asham, das sind die Länder Syrien, Palästina, Libanon, Jordanien, das ist dieser ganze fruchtbare Halbmond, diese ganze Region. Das Land Syrien auf Arabisch Suria gibt es ja nicht für diese Islamisten. Für die sind diese von mit westlicher Tinte geschriebenen Landkarten nicht existent. Mhm. Die stellen sich in der Tat ein größeres islamisches Reich vor.
In Syrien ist der Machtkampf zwischen Staatschef Assad und islamistischen Militäreinheiten überraschend neu entflammt. Die Islamisten haben es offenbar geschafft, sowohl einen Teil der zweitgrößten syrischen Stadt Aleppo als auch andere Gebiete Syriens einzunehmen. Es droht gewissermaßen ein neuer Bürgerkrieg. Wer ist dafür verantwortlich und welche Entwicklungen könnten oder müssen wir entgegensehen? Darüber haben wir uns mit Alfred Schlicht unterhalten, Islamwissenschaftler und früherer deutscher Spitzendiplomat. Und ich darf noch empfehlen, das neueste Buch von Herrn Schlicht, nämlich Die Araber und Europa im Kohlhammer Verlag. Vielen Dank, Herr Schlicht.
Ich danke Ihnen.